SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Hilmar Klute wurde in Bochum geboren, wie seine Hauptfigur Volker Winterberg. Er ist Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, außerdem Essayist und eben auch Romanautor. Im Traum suche ich immer das Weite, so heißt sein neuer Roman, der uns in das Jahr 1987 führt und nach Berlin, Bochum, Budapest, an den Plattensee und schließlich nach München. Vor allem aber ist das, so habe ich das Buch jedenfalls gelesen, ein Buch über die Sehnsucht und ein Buch über die Wirkmacht von Literatur. Herr Klute, Ihren Ich-Erzähler Volker Winterberg haben wir bereits in Ihrem Debütroman, den ich ganz großartig fand, mit dem schönen Titel »Was dann nachher so schön fliegt« kennengelernt, erschienen 2018. Nun sind wir in Volkers Lebenszeit ein paar Monate weiter, im Frühjahr 1987. Volker ist 21 Jahre alt, hat seinen Zivildienst hinter sich gebracht, hat sehr viel Literatur und auch sehr viele Ambitionen in sich. Was ist Volker für ein Mensch? Was treibt ihn an und in welcher Lebenssituation treffen wir ihn an zu Beginn dieses Romans?
Ja, also was ihn antreibt, ist sein Getriebensein, ja, einfach aus der Unsicherheit dessen, was aus ihm werden könnte. Er hat sehr viele Ambitionen, er möchte ja Dichter werden, schreibt aber eher mittelmäßige Gedichte, weiß das auch ein bisschen und fühlt sich immer so ein bisschen gefangen in seiner Stadt, also in diesem Ruhrgebiet, dass er eigentlich objektiv und auch subjektiv eben nicht sehr schön ist, das nicht so wahnsinnig viel bietet für ihn. Er hat eine Freundin oder so eine entfernte Geliebte in Berlin, die ihn mit Briefen dorthin zu locken versucht. Er hängt aber immer noch so ein bisschen an dieser Stadt, an seiner Heimat. Er traut sich nicht so richtig, das zu werden, was er sein will. Das ist, glaube ich, sein Problem.
Also mittelmäßige Lyrik, man muss ja sagen, er hat immerhin an zwei Autorentreffen teilgenommen, zu denen er eingeladen worden ist. Also er ist schon irgendwie auf dem Weg zum Schriftsteller, das kann man schon sagen.
Ja, aber der Weg ist so vergabelt und so verzweigt, dass er nicht so richtig weiß, welche Abzweigung er eigentlich nehmen muss. Also er hatte mal einen Erfolg gehabt, wie Sie sagten, er ist eingeladen worden nach Berlin zu einem Treffen junger Autoren, konnte dort auch eruisieren mit seinen Gedichten. Aber jetzt ist er sozusagen wieder zurückgefallen in seinen Alltag, der auch eher langweilig ist und dann fängt er an zu studieren und möchte aber lieber was anderes, also möchte sozusagen eher die Primärtexte liefern, also die große Literatur, muss aber über die Literatur anderer reden und Referate schreiben. Also er steht immer so an Gabelungen und weiß nicht so recht, welche Abzweigung er nehmen muss.
Was mir an diesem Roman und auch an Ihren Roman insgesamt so gut gefällt, ist die Art und Weise, wie Sie Literatur und Kunst ernst nehmen in diesen Büchern. Ich habe so den Eindruck, dass Literatur bei jemandem, der von Literatur mitgerissen wird, das Leben irgendwie schreibt, bis man selbst anfängt, irgendwann mitzuschreiben und dann auch zum Autor wird. Welche Bedeutung haben Kunst und Literatur für Volker? Ich habe das Gefühl, wirklich diese sinnstiftende Rolle von Literatur ist etwas ganz Entscheidendes in Ihren Büchern.
Ja, es ist ja ein autobiografisches Buch und viel von diesem Volker Winterberg ist ja auch in mir drin. Für mich war und ist Literatur mehr als einfach nur lesen, sondern es ist für mich so eine Art Befreiung auch aus einem sozialen Milieu gewesen. Also ich würde da schon sehr hoch hängen. Ich kann mich erinnern, also ich habe irgendwann in so einer kleinen Buchhandlung in Bochum so eine Broschüre von Hermann Hesse gesehen. Die heißt Eine Bibliothek der Weltliteratur. Das war das erste literarische Werk, das ich so angefasst habe. Und das ist so eine Art Bildungsmodell, ja. Und er schreibt dann so auf, welche Bücher man gelesen haben muss, um glücklich zu sein, ja. Also man liest, um in eine andere Welt zu kommen. Für mich ist es sozusagen fast so eine Erziehung gewesen, ne? Also so eine Verführung zu einem besseren Leben, ja. Das klingt so ein bisschen esoterisch, ist es wahrscheinlich auch. Aber es hatte diesen wunderbaren Bildungseffekt, nicht nur in dem Sinn, dass man jetzt sozusagen mitreden kann, sondern dass man sich selber einfach einordnen kann in so eine Welt, in der man etwas sein möchte.
Ich finde nicht, dass das esoterisch klingt, ehrlich gesagt. Wir sind im Jahr 1987. Volker macht ein Praktikum im Schauspielhaus in Bochum. Klaus Peymann ist gerade weg. Der ist, glaube ich, 1986 gegangen. Und es gibt so Idole, denen Volker nachhängt. Traugott Buhre ist eines davon, der Schauspieler, aber auch Dichter. Peter Rühmkorff ist, glaube ich, ein großes Idol für ihn. Nicolas Born. All das ist, wenn ich selbst zurückdenke, gar nicht so lange her. Mir kommt das alles noch sehr, sehr nah vor, aber es sind tatsächlich dann erschreckenderweise doch knapp 40 Jahre. Und ich lese Ihre Romane und auch diesen Roman immer auch als so eine Art intellektuelle Mentalitätsgeschichte der Bonner Republik. Ist das mit eingepreist?
Ja, zwangsläufig, würde ich sagen. Aber es ist ja eine analoge Welt, über die ich da geschrieben habe. Und man muss sich natürlich immer so ein bisschen wachrufen und sagen, also es musste gucken, dass er nicht gleich ein Handy zieht und die Sachen etwas vereinfacht, ne? Sondern dass man eben diese langen Wege, die man damals buchstäblich gegangen ist, aber eben auch im Kopf gegangen ist, dann sozusagen authentisch beibehält und auch erzählt. Ja, Sie haben natürlich recht. Literatur, auch die Repräsentanz und Gegenwärtigkeit von Literatur hatte eine viel größere Bedeutung. Dieser Erziehungseffekt und diese Dringlichkeit von Literatur, die ist, glaube ich, heute etwas verwässert. Naturgemäß wahrscheinlich auch durch soziale Medien und durch diese irre Multiplikation. Da ist man sozusagen vom Wesentlichen schon so ein bisschen weggekommen.
Ja, man hat, glaube ich, heute einfach mehr Möglichkeiten. Also Literatur zu dieser Zeit, wie ich sie auch erlebt habe, war ja auch schon so ein bisschen Distinktionsmerkmal. Also wenn man Lesender war, hob man sich ja auch von den anderen ab.
Ja, das ist vielleicht heute auch so, ja. Vielleicht ist es sogar heute noch stärker so. Also wenn man so ein analoger Leser ist, repräsentiert man sich ja sozusagen auch als jemand, der nicht sozusagen im gleichgültigen Gewese von Social Media oder sowas ausgeht. Und ich meine aber, dass man damals irgendwie noch Teil eines etwas größeren Ganzen war, ja. Es waren schon sehr, sehr viele, die links waren, für die Theater eine große Rolle gespielt. Also jede Form von kultureller Öffentlichkeit hatte einfach eine größere Bedeutung, als sie heute hat, ne?
Mhm. Ich denke, Volker hat ein ziemlich idealisiertes Bild von den Dichtern, jedenfalls von denen, die er gutiert, die er mag, die er schätzt, die er liebt. Dann gibt es eine Gegenfigur in diesem Buch, das ist sein Großvater. Sie haben von sozialen Milieus gesprochen, der Großvater war Bergmann und regelmäßig, gerade als er dann dahin sieht, da hat er Volker das Versprechen abgenommen, bloß nicht in den Pütt zu gehen. Und der Großvater sagt den Satz, die Dichter machen die Welt nicht besser. Sieht Volker das auch so?
Nein, im Gegenteil. Also für ihn machen die Dichter die Welt besser und deswegen will er wahrscheinlich auch einer sein. Aber der Großvater, das muss man vielleicht noch hinzufügen, war ja auch so eine Art Dichter. Er war ein Erzähler, ja. Also sozusagen, er hat das mündliche Erzählen seinem Enkel auch als Weg in so eine Traumwelt gezeigt. Also der Titel hat auch damit zu tun, ja. Der Großvater hat auch das Weite gesucht. Er hat immer so Ballongeschichten erzählt, ja. Dass er wegfuhr, in den Himmel fliegt mit einem Ballon, während er seine Arbeit so tief unter der Erde verrichten musste, wo eben keine Sonne schien und wo man den Himmel nicht sah. Das ist ja auch so dieser sehr krasse Widerspruch zwischen dieser harten Arbeit der Bergleute und dieser Sehnsucht nach einer etwas schöneren, sauberen Welt auch. Von daher ist er einerseits natürlich so eine Gegenfigur, was seine Biografie angeht, aber was so die Lust aufs Erzählen, aufs Fantasieren angeht, ist er schon auch eine Referenzfigur, würde ich sagen.
Sie haben eine Lesepassage herausgesucht, in der genau der Großvater als ein solcher Erzähler auftritt.
Ja, genau, so geht's auch los. Ich kann keine Geschichten schreiben, sagte mein Großvater. Das musst du ja auch nicht, sagte ich, du kannst sie ja einfach erzählen. Mein Großvater grinste. Habe ich dir schon mal erzählt, wie ich den Hitler getroffen habe? Sagte mein Großvater. Die Geschichte kannte ich noch nicht. Hier in Adorf? Fragte ich. Adolf in Adorf? Nein, in die Zeche. Er kam eines Mittags, um sich die Betriebe im Ruhrpott anzusehen. Ich weiß noch genau, wie er in die Halle marschierte, umgeben von seinen Leibwächtern. Er trug einen dicken, langen Mantel und einen Hut und wir mussten alle den rechten Arm heben. Hast du das mit Widerwillen getan? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das war ohnehin das Beste, wenn man sich nichts dabei gedacht hatte. Und was hat Hitler in der Halle gemacht? Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen und er hat jedem die Hand gegeben. Dir auch? Und natürlich. Aber das war nicht alles. Sondern? Als er mir die Hand entgegenstreckte, hatte ich meine Hand in der Hosentasche. Aber das verdammte Innenfutter hatte ein Loch. Und vor lauter Aufregung hatte ich meine Hand da hineingebohrt. Und als ich sie rausziehen wollte, steckte sie in dem Futter fest. Und Hitler? Er sah mir in die Augen. Seine waren blau wie Eukalyptusbonbons. Stell dir vor, die Hand des Führers streckte sich mir entgegen und ich war damit beschäftigt, meine Hand aus der Hosentasche zu friemeln. Hat er geschrien? Keine Spur. Er blieb stehen, wie festgefroren, die rechte Hand stramm mir entgegengestreckt wie ein Ast. Der Bergwerkdirektor stand neben ihm und ich sah, wie sich die Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Hast du die Hand rausbekommen? Nein, ich hatte zur Feier des Tages meine Armbanduhr um und die war so tief auf das Handgelenk gerutscht, dass sie meine Hand wie ein Schloss versperrte. Ich konnte ziehen, wie ich wollte, die Hand steckte in der Hosentasche. Ein paar Kumpel lachten, wurden aber sofort angezischt, die Klappe zu halten. Da nahm Hitler seine Hand herunter und sagte zum Direktor, ich soll in sein Büro geführt werden. Sie haben dich abgeführt? Kann man so sagen. Einer der Steiger nahm meine Hand, also die linke, die nicht in der Hosentasche steckte, und führte mich in das Büro des Direktors. Wie ein Schuljungen hat er mich abgeführt. Und als ich im Büro auf dem Stuhl saß, dachte ich, das war's. Jetzt bringen sie dich nach Dachau. Mein Großvater sah mich an, so als wollte er mir sein Gesicht zur Prüfung zuwenden, ob in ihm auch nur die Spur einer Flunkerei zu finden war. Da war aber nichts. Ich saß in dem Büro und sah auf das Führerporträt an der Wand. Da fiel mir auf, dass sie Hitlers Nasenlöcher auf dem Bild kleiner gemacht hatten. Der hatte nämlich in Wirklichkeit riesige Nasenlöcher. Das war mir sofort aufgefallen, bevor ich gemerkt hatte, dass ich meine Hand nicht aus der Tasche kriegte. Was passierte dann? Ich saß vielleicht eine halbe Stunde auf dem Stuhl, als der Direktor die Tür aufstieß. Er sah wütend aus, so als würde er mir am liebsten die Gurgel durchschneiden. Ich stellte mich sofort hin, so stramm wie ich konnte. Die Hand hatte ich inzwischen aus der Hosentasche herausgearbeitet. Und als ich sah, dass Hitler hinter dem Direktor ins Büro kam, habe ich die Hand sofort so weit nach oben gestreckt, wie ich konnte. Und Hitler? Er stellte sich vor mir auf und da merkte ich, dass er ein bisschen kleiner war als ich. "Warum haben Sie mich nicht begrüßt?", fragte er. Dann erklärte ich das mit der Hosentasche und dem Loch im Futter und dass ich vor lauter Aufregung, den Führer zu sehen, meine Hand so tief da unten vergraben hatte, dass ich sie nicht schnell genug vorzeigen konnte. Und Hitler? Er sagte, normalerweise stünde auf die Verweigerung des deutschen Grußes die Todesstrafe. Aber er würde in meinem Fall eine Ausnahme machen, wenn ich jetzt vor seinen Augen das Innenfutter meiner Arbeitshosentasche nach außen wenden würde. "Das glaube ich nicht", sagte ich. "Doch." Dann habe ich natürlich das Hoseninnenfutter hervorgestülpt und der Führer hat höchstpersönlich das Loch begutachtet, das meine Hand an der Ausführung des deutschen Grußes gehindert hatte. "Und damit war die Sache dann erledigt?", fragte ich und kam mir in einer Weise veräppelt vor, die ich sonst nur aus der Theaterkantine kannte, wenn der alte Schauspieler Sylvester Schmidt seine Abenteuer auf den Bühnen der Republik zum Besten gab, Bühnen, auf denen Sylvester in Wahrheit nie gestanden hatte. "Nicht ganz", sagte mein Großvater. Denn Hitler verlangte jetzt vom Bergwerksdirektor Nadel und Faden. "Ach komm", sagte ich. Der Direktor wollte es auch nicht glauben, genau wie du jetzt, Volker. Aber Hitler bestand darauf, dass er Nadel und Faden in die Hand bekam, und zwar auf der Stelle. Deshalb brüllte der Direktor irgendeinem Untergebenen an, er solle ihm unverzüglich Nadel und Faden bringen, weil der Führer eine innerbetriebliche Spezialoperation durchzuführen habe. "Musstet ihr lange warten?" "Überhaupt nicht. In 2 Minuten brachte der Obersteiger höchstpersönlich den Zwirnsfaden und eine Nähnadel und gab sie dem Führer. Aber Hitler glotzte mich an und sagte, Sie müssen den Nadel in das Nadelohr fädeln. Hitler war ja kurzsichtig wie ein Maulwurf und ich hatte noch nie einen Zwirnsfaden durch ein Nadelöhr gesteckt. Aber ich habe es hingekriegt. Und da hatte ich plötzlich Angst, ich müsste meine Hose ausziehen, damit Hitler das Innenfutter besser vernähen könnte. Und, musstest du? Nein. Hitler kniete sich vor mich hin, nahm die Nadel und nähte das Loch mit 5 oder 6 Stichen zu. Dann stand er auf und sagte, Volksgenosse, dieses Flickwerk wird Sie immer daran erinnern, dass Sie den deutschen Gruß reibungslos zu entbieten haben. Dann nickte er mir kurz zu und marschierte nach draußen. Hast du noch Ärger bekommen vom Direktor? Ach, woher denn, sagte mein Großvater. Der Direktor war übertrieben freundlich, weil ich ein vom Führer zusammengenähtes Innenfutter in meiner Hosentasche hatte. Es war wie eine Heiligsprechung. Ein paar Kumpels boten mir sogar Geld für die Hose, weil sie eine vom Führer geflickte Hose war. Ich nickte und schwieg. Auch mein Großvater sagte nichts mehr. Und während wir auf die Wäscherei starrten und auf das Schild geschlossen, musste ich daran denken, dass auf der Rückseite des Schildes Weißer als Weiß stand und dass mein Großvater diese Losung bestimmt schon vergessen hatte. Warum hast du mir das bisher nie erzählt? Fragte ich. Was? Die Geschichte mit Hitler und deiner Hosentasche. Ach, weißt du, Volker, manche Sachen fallen einem erst spät wieder ein und Hitler ist ja auch schon so lange tot.
Vielen Dank, Hilmar Klute. Diese Geschichte hat sich möglicherweise so ereignet, vielleicht aber auch nicht. Das kann man ja nicht mehr nachprüfen, weil Hitler ist ja auch schon so lange tot. Aber selbst wenn sie erfunden ist, ist sie natürlich sehr gut erfunden. Volker benutzt diese Geschichte später als Grundlage für eine eigene Geschichte. Er schreibt sie um, er forciert sie ein wenig, er macht sie ein wenig gefährlicher und kriegt dafür riesigen Ärger in seinem Schreibkurs. Er wird dafür massiv angegriffen, weil ihm A gesagt wird, das ist ja gar nicht deine Geschichte, die ist geklaut, und B, so darf man so eine Geschichte auch nicht erzählen. Und ich lese in dieser Passage vielleicht dann doch einen kleinen Seitenhieb auf unsere doch sehr identitätsbezogene Gegenwart, die ja auch bei Literatur immer sehr genau nachfragt, wer erzählt was, wer darf was erzählen und wie. Oder gehe ich da zu weit?
Also ich glaube, dass es das immer schon gab. Also ich erinnere mich, dass, also aus meinen Studienzeiten auch, dass es diese Moralisten auch immer gegeben hat, ja, die einen so abgemahnt haben, dass man bestimmte Dinge so nicht schreiben darf, das, was man heute so Cancel Culture nennt, diesen Drang, so Texte moralisch zu bewerten und sie abzumahnen, das war in den 80er Jahren durchaus auch gang und gäbe. Ich habe das auch mehrfach erlebt und das auch oft abwehren müssen.
Sprechen wir doch nochmal über den Titel des Romans. Sie haben das ja auch schon angedeutet. Im Traum suche ich immer das Weite, ist ein Zitat des Wiener Dichters H.C. Artmann. Träume spielen in diesem Roman eine sehr bedeutende Rolle. Was geschieht auf dieser Traumebene? Was wird da eigentlich erzählt, was in der Wirklichkeit nicht passieren kann? Die Wirklichkeit und die Träume gehen ja auch oft ineinander über. Einmal schläft Volker während des Telefonierens in einer Telefonzelle ein und beginnt zu träumen. Was bedeuten diese Träume in diesem Buch?
Also diese Träume sind ja eigentlich erstmal die Verlängerung der Wirklichkeit in eine wünschenswerte Nebenwelt. Er träumt den Großvater zum Beispiel auf einem Filmset. Ja, also er wünscht sich eigentlich auch, dass der Großvater eine andere Biografie hatte, ne? Weil er natürlich seine Begabungen kennt, seine Fertigkeiten, Geschichten zu erzählen. Und dann träumt er ihn sozusagen in ein Filmset, in eine Szene, in der sein Lieblingsschauspieler, Harry Peel, das war ein berühmter Schauspieler der 20er und 30er Jahre, träumt ihn in ein Filmset, wo er mit Harry Peel und Marlene Dietrich so eine Kellerszene spielt. Also diese Träume gelten oft dem Großvater, der dann praktisch nochmal so einen Sonderlebensbonus bekommen soll, ja. Also dem sozusagen nochmal eine schönere Welt und eine feinere und ihm vielleicht angemessenere Biografie zugewiesen wird.
Der Traum und die Träume sind ja eine Ausbruchsmöglichkeit, die es in diesem Buch gibt. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Buch, der versuche, eine neue Richtung zu finden, auszubrechen. Es gibt einen ganz großen Aufbruch und Ausbruch in diesem Buch im Mittelteil. Da bricht Volker auf mit seinem besten Freund Leo auf eine Reise, erst in Richtung Süden, Richtung Italien. Sie merken dann, das mit dem Geld haut nicht so hin, wenn wir weiter in Venedig und so weiter Geld ausgeben. Und dann fahren sie Richtung Osten, Triest und dann irgendwann nach Ungarn. Und ich habe mich gefragt, so wie das beschrieben ist, es wird sogar, glaube ich, einmal gesagt, ob diese Reise in den Osten nicht auch so eine Art Traumreise ist im Hinblick darauf, dass man von einem schrankenlosen und freien und offenen Europa träumt, dass es ja so eine Zeit lang dann auch tatsächlich für kurze Zeit jedenfalls gab.
Ja, ach, das ist vielleicht auch so ein bisschen hochgegriffen, weil ich glaube, man hat diese Reisen einfach damals gemacht, weil sie möglich waren. Ne? Also man konnte ja mit Interrail überall hinfahren, also in die DDR nicht, aber man konnte nach Ungarn fahren, das ja noch ein relativ liberales Land war. Da hat man dann halt so den Osten kennengelernt und hat eben gesehen, dass es da mindestens eine Zweiklassengesellschaft gab. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen zu schildern. Also wenn man dann in ein Restaurant kam und man tauchte da als Westdeutscher auf, hatte man natürlich alle Chancen, den Tisch zu bekommen. Und Leute aus der DDR haben das eben nicht bekommen. Und das waren Momente der Peinlichkeit, also da kann ich mich schon erinnern. Und da hat man sich natürlich dann auch etwas schlechter gefühlt. Ne? Aber man hat es dann trotzdem wahrgenommen, weil es ja auch bequem war. Es war eigentlich eher ein großes Abenteuer und das Politische hat man sich dann so ein bisschen künstlich übergestülpt, glaube ich. Ja? Also man hat es schon ein bisschen naiv gemacht, glaube ich.
Ja, es wird sogar auch einmal gesagt, so dass dieser Traum von Freiheit für eine kurze Zeit ja möglich war. Aber das ist natürlich auch möglich, wenn man sich ein Interrail-Ticket kauft und einfach losfährt. Es gibt so eine schöne Formulierung, die heißt, der Blick von Osten nach Westen war geprägt von Sehnsucht und Sentimentalität. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung, die, glaube ich, längere Zeit auch gültig war, oder?
Ja, vermutlich schon. Also ich kann mich halt erinnern, dass es sehr, sehr linke Freunde gab, so in den Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, die unbedingt in der DDR leben wollten. Das war eine ganz merkwürdige Verzerrung politischer Wahrnehmung. Also die hatten halt gedacht, das ist das bessere Deutschland. Also diesen Gedanken gab es ja, der einfach genährt war, einfach von Unwissenheit oder sozusagen vom Ausblenden politischer und gesellschaftlicher Tatsachen. Und das ist etwas, was mich auch damals schon, obwohl ich wahrscheinlich auch nicht alles durchschaut habe, mir damals schon sehr bizarr vorgekommen ist, dass man da tatsächlich bestimmte Arten von Wirklichkeit und bestimmtes Unrecht, Augenscheinlichkeiten einfach nicht sehen wollte oder ausgeblendet hat. Das war schon so ein Teil dieser idealisierten und teilideologisierten Gruppen, die es damals gab.
Na, Volker macht dann ja quasi eine Gegenbewegung, eine Trotzreaktion, als er dann nach Berlin fahren soll. Er sagt, er will nicht nochmal durch diesen Osten fahren, er nimmt einfach das Flugzeug und fliegt nach Berlin. Er nennt es, glaube ich, Snobismus. Aber er ist eigentlich kein Snob, oder?
Ja, er ist schon auch ein Snob, würde ich sagen, ja, weil er natürlich mehr von sich hält, als er ist, ja, und da kommt man, glaube ich, zwangsläufig in den Snobismus rein. Also wenn man sich sozusagen in eine Identität rein manövriert, gedanklich, die man noch längst nicht erreicht hat, ja, und das spürt man dann natürlich auch, und dann kommt natürlich auch so eine gewisse Genie-Arroganz dazu und ein Snobismus, der dann überall seine Wege sucht. In meinem ersten Roman musste er so die Transitstrecke fahren, darauf bezieht sich das so ein bisschen, und wurde dann so ein bisschen durchgefilzt und wurde dann begleitet von zwei Männern, die sich dann kritisch über die DDR geäußert haben, und die wurden dann ermahnt von den Volkspolizisten. Er fliegt dann halt über das Land und setzt sich dann sozusagen über die geschichtliche Realität ein bisschen hinweg.
Es gibt noch viele Aspekte, über die wir reden könnten. Allerdings eine Sache, ich bin sehr froh, dass Sie vorhin dann doch gesagt haben, ja, das ist ja auch doch ein autobiografischer Roman. Zu meinen Lieblingsszenen in diesem Buch gehört eine Begegnung mit einem Autor in München bei einem Schreibworkshop, und zwar mit Michael Ende. Volker hat keine einzige Zeile von Michael Ende gelesen, aber irgendwie nimmt Michael Ende, der einen bizarren, knarzenden Lederanzug anhat, sich Volkers an. Und ich habe mich dann schon doch gefragt, dass es so gut erzählt und so gut erfunden, dass es fast wahr sein könnte. Hatten Sie wirklich eine Begegnung mit Michael Ende?
Ja, hatte ich gehabt, ja. Das war 1988 in München. Da war ich auf so einem ähnlichen Seminar. Und da habe ich Michael Ende kennengelernt. Und ich habe tatsächlich auch noch nie eine Zeile von ihm gelesen. Also jetzt, da ich Kinder habe, kenne ich fast alles von ihm, weil ich es laut vorlese, fast jeden Abend, also besonders Momo. Aber damals kannte ich nichts, und er saß neben mir und war sehr knorrig und sehr bayerisch, was man gar nicht glauben kann. Ich habe mir mal so Interviews angesehen, er redet ja reinstes Hochdeutsch, aber hat wahnsinnig bayerisch gesprochen und hatte so einen ganz merkwürdigen Lederanzug an, der auch ständig geknarzt hat, wie in dieser Loriot-Szene, ne? Mit diesem Dichter, der dann ständig knarzt mit seinem Anzug. Er hat wahnsinnig viel Bier getrunken und sehr viel geraucht und war ein sehr, in seiner Knorrigkeit und seiner abweisenden Art, mir sehr sympathisch. Ja, und habe ich mir vorgenommen, jetzt lese ich alles von ihm. Also das habe ich dann aber nicht gemacht, komischerweise.
Es gibt ja auch genug zu lesen. Hilmar Klute, Im Traum suche ich immer das Weite, Ihr neuer Roman, ein sehr schönes, sehr lesenswertes Buch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön.